So, ich will jetzt gar nicht sagen herzlich willkommen, weil Sie sind ja schon den ganzen Tag da. Einige sind vielleicht auch im Laufe des Tages gekommen. Dieser Abend ist, glaube ich, was Besonderes bei diesem Kongress, wie der morgige Abend. Auch, das ist ein Abend zum Entspannen, das ist ein Abend zum Zurücklehnen. Ich weiß nicht, Sie haben ja den ganzen Tag so viel in den Kopf hineinbekommen, dass Sie alle einen Kopf haben wie ein Rathaus. Ich meine, es gibt auch nicht nur Musik heute Abend, es gibt auch was Nachdenkliches und was Nachdenkenswertes, aber so, dass Sie sich vielleicht nochmal an einer anderen Stelle Ihres Lebens getroffen fühlen und wiederfinden als vielleicht heute tagsüber. Das waren die Paul Singers, die kommen aus Bremen. Die heißen Paul Singers, weil die Gemeinde, aus der sie kommen, die Paulusgemeinde, ist in Bremen und wir werden die heute noch ein paar Mal hören. Keine Sorge, ich werde hier nicht dauernd Ihnen irgendwas erzählen. Sie wollen noch ein bisschen Musik hören und ich freue mich ja auch drauf. Das Thema heute Abend, das klingt natürlich nicht so furchtbar lustig und es klingt auch nicht furchtbar entspannend. Das Thema heißt nämlich Krisen überleben. Und je nachdem, wie Sie gerade drauf sind, hören Sie mehr das Wort Krisen. Oder Sie hören mehr das Wort Überleben. Ich wünsche mir und ich wünsche Ihnen, dass Sie das Wort Überleben hören. Krisen gehören ja zum Leben dazu. Sie gehören zum Leben dazu, ob uns das gefällt oder ob uns das nicht gefällt. Heute Nachmittag war ich bei von Kunertz auf dem Trampolin. Machen Sie das auch mal, im Gläsergang. Nicht alle auf einmal, das halten die Trampoline auch nicht durch. Aber ich habe so gedacht, das ist wie das Leben. Man springt hoch und plötzlich durch die Erdanziehungskraft muss man wieder runter und man kommt an einen relativ tiefen Punkt. Aber man muss an diesen tiefen Punkt kommen, damit es einen auch wieder nach oben treibt und nach oben zieht und nach oben bewegt. So ist das mit dem Leben. Es geht nach oben, es geht nach unten. Wir brauchen beides. Wir müssen nach oben kommen und wir müssen nach unten kommen. Ich unterhalte mich heute Abend mit einigen Leuten, die ihre ganz persönliche Krise überlebt haben. Und das ist sehr unterschiedlich und das ist sehr spannend, kann ich Ihnen versprechen. Wir haben dann natürlich die Paul Singers hier. Wir haben noch ein Gesangsduo da, die heißen Rosenbrock und Böttcher. Und wir haben Carlos Martinez da, einen der besten Pantomimen der Welt. Aber jetzt zunächst einmal die Paul Singers. Vielen Dank. Ich finde, für Weiß war das schon ganz schön schwarz. Die Paul Singers aus Bremen unter der Leitung von Martin Denzin. Vielen Dank. Wir werden am Schluss dieses Abends euch nochmal hören, dass können wir uns dann schon mal drauf freuen. Ich heiße Jürgen Werth, ich leite im Hauptberuf den Evangeliumsrundfunk und leite Sie heute Abend ein bisschen durch dieses Programm und ich bin gespannt auf meine ersten Gesprächspartner jetzt, die zu mir kommen und das sind Chris Tart und Carsten Keilberg. Die kommen aus Glauchau in Sachsen. Ich hoffe, Sie kommen. So ein bisschen weiter von Sachsen. Also Sie kommen. Also, Chris Tart ist der Vater, der sitzt zu meiner Rechten und Carsten ist der Sohn, der sitzt ein bisschen weiter weg. Der Vater hatte, muss ich sagen, eine Firma, ich kann das jetzt mal hier zeigen, Chris Tart Keilberg GmbH, das sah alles sehr schön aus. Da steht auf dem Prospekt Gebäude planen, restaurieren, sanieren, schützen, erhalten, modernisieren und gestalten. Das war ein erfolgreiches, junges Unternehmen in den neuen Bundesländern. Aber es war einmal. Aber bevor wir darüber sprechen, will ich nochmal, was habt ihr eigentlich gemacht und was habt ihr wo gemacht? Ihr habt auch Hand angelegt an durchaus berühmte Gebäude in den neuen Bundesländern.
Ja, wir haben unser Unternehmen 1979 schon gegründet, zu DDR-Zeiten. Das war damals nicht leicht. Wir haben versucht, über den Gartenzaun zu schauen und haben Fassaden saniert, Fassaden restauriert in Berlin, in der ganzen DDR damals. Und wir hatten schon so einen kleinen Blick nach dem Westen auch und wir konnten ab und zu auch schon mal in den alten Ländern etwas restaurieren. Also es war eine interessante Tätigkeit.
Das heißt, ihr habt dann ein paar Devisen mitgebracht in die DDR und deswegen wart ihr sicherlich ein beliebtes Unternehmen.
Deswegen durften wir das, ja.
Dann kam irgendwann die Krise. Wieso?
Ja, die Krise kam eigentlich zweimal. Wir haben uns über die Wende gefreut, wir haben richtig mit angepackt, wir haben uns auf die Marktwirtschaft gefreut, den Wettbewerb gefreut und haben nun richtig uns entwickeln können. Vielleicht war es auch etwas zu viel des Guten. Es ist so ein kleiner Unternehmensverbund entstanden mit einigen Partnerfirmen, Tochterfirmen. Wir hatten bis zu 500 Mitarbeitern, das war eine ganze Menge. Und Mitte der 90er Jahre ging es dann in einem Partnerunternehmen schief. Dort mussten wir als ein Hauptunternehmen mit unseren 200 Beschäftigten Verluste ausgleichen und da sind wir das erste Mal geschwächt worden. Und dann brach natürlich auch der Baumarkt zusammen im Osten.
Obwohl es ja damals noch und heute auch noch genügend zu tun gäbe.
Ja, wir haben uns auch eigentlich von der Euphorie anstecken lassen. 20 Jahre habt ihr bestimmt zu tun, ehe diese alten Hütten wieder in Ordnung gebracht sind drüben. Aber wenn das Geld nicht da ist, kann auch nicht gearbeitet werden.
Und dann wird es richtig ernst in diesem Jahr?
Ja, es ist im vergangenen Jahr dann ernst geworden. Es kamen verschiedene Punkte zusammen. Marktsituation, eigene Fehler, die gemacht werden im Unternehmen. Von einem 200-Mann-Betrieb kann man so schnell nicht wieder reduzieren. Es kam dazu, dass unsere Hausbank, das ist eine kleine Privatbank, selbst auch in Schwierigkeiten gekommen ist, aus einer ursprünglich mittelständischen Bank. Sie ist eben dann nicht mehr mittelständisch gewesen. Und am Schluss war dann noch ein sonst immer gewährtes Saisondarlehen nicht vorhanden. Und es blieb dann nur der Weg zum Insolvenzgericht nach Chemnitz.
Das war im vergangenen Jahr, ich habe gesagt, in diesem Jahr, dieses Jahr ist noch ein bisschen zu jung dafür. Also das ist alles noch nicht so ganz lange her. Da wurde aus diesem blühenden Unternehmen plötzlich noch null. Alles brach zusammen. Was hat das mit Ihnen gemacht?
Es war natürlich ein ganz tiefschneidender Einschnitt in unser Leben, der Familie, im Unternehmen. Man hat ja eigentlich nicht gedacht, dass man mit auch in diese Rolle mitfällt. Man hat darum gekämpft, um die Aufträge, um die Finanzierungen und man wollte es eigentlich weiter betreiben. Plötzlich war der Schnitt da und das war schon sehr gravierend. Man hat immer nach vorn gedacht, für die Mitarbeiter, fürs Unternehmen. Plötzlich war das weg und man hatte mit ganz anderen Themenkreisen zu tun. Rechtsanwälten, Insolvenzverwalter, Gerichtsvollzieher, alles, was es so nach sich zieht. Denn es ist einfach so, vor allen Dingen in den neuen Bundesländern, man übernimmt als Unternehmer sehr viel Verantwortung, wo man auch mit seinem ganzen Hab und Gut dahinter steht. Und insofern hat das ganz gravierende Auswirkungen natürlich auch. Und man steht dann plötzlich schon erstmal da und weiß nicht, wie es weitergeht.
Gab es da auch Stress zu Hause? Könnte ich den Sohn jetzt auch mal fragen, weil man muss da ja irgendwo hin mit diesem Druck und mit diesen Fragen und diesem Frust, den man hat.
Ja, vielleicht kann man es so beschreiben, sein eigenes, das persönliche Wertesystem steht auf dem Prüfstand. Was macht die Persönlichkeit aus? Wie weit ist das Unternehmen für die Persönlichkeit mit zuständig? Man hatte Ansehen, war in der Politik mit verankert, in Verbänden verankert und das ist natürlich jetzt mit einem Schlag alles weg. Das ist eine sehr große Umstellung. Und man hat sich als Christ oder man fühlt sich als Christ als Sachwalter der Dinge. Nicht? Und oder man fragt sich, wo ist dein Schatz? Nicht? Dort ist auch dein Herz. Nicht? Aber so richtig die Nagelprobe ist eigentlich, wenn man es praktisch durchmachen muss. So nach einer Kirche oder Bibelstunde ist das was anderes.
Also was Sie jetzt sagen, zeigt, dass Sie da schon sehr viel drüber nachgedacht haben. Ich glaube, dass Sie in den ersten Tagen und Wochen vielleicht solche Sätze noch nicht gesagt hätten. Sie sind Christ, Sie haben das gesagt. Sie sind engagiert in der landeskirchlichen Gemeinschaft. In Glauchau gibt es dann manchmal auch so Fragen, wo man denkt, das hast du jetzt davon. Jetzt engagierst du dich über deinen Beruf hinaus, auch noch in der Gemeinde, engagierst dich für Gott. Jetzt könnte er doch mal gefälligst sehen, dass wenigstens das Unternehmen floriert. Wo warst du jetzt, Gott? Sind solche Fragen auch manchmal da gewesen?
Solche Fragen sind schon da. Ich hätte mir schon gewünscht, dass das anders gelaufen wäre. Ich würde dieses große Unternehmen gern weiterführen. Aber wir nehmen es jetzt so an, wie es eben gekommen ist und sind eigentlich auch dankbar drüber. Denn wer weiß, was in dem großen Unternehmen der jetzigen Konjunktur auch auf einen noch zugekommen wäre. Das weiß man auch nicht. Vielleicht ist man auch vor vielen bewahrt geworden.
Das heißt, es hätte alles auch noch schlimmer kommen können?
Ich denke schon. Es könnte Krankheit sein oder dass man es einfach auch persönlich nicht verkraftet. Und ich bin froh, dass ich es eigentlich so auch hinnehmen kann und nicht unzufrieden geworden bin oder einen Groll in meinem Herzen habe gegen viele verschiedene Dinge, wo man es haben könnte.
Ich rücke jetzt mal in die Mitte, weil ich will jetzt mal den Sohn fragen. Denn es gibt ja wieder eine Firma Keilberg, die hat der Sohn gegründet, samt dem Bruder, also die beiden Söhne. Ihr habt es ein bisschen kleiner angefangen.
Ja, das ist richtig. Wir haben kleiner angefangen, weil es ganz einfach auch die gegenwärtige Situation gar nicht anders zulässt. Wir hatten dann uns natürlich auch gefragt, wie kann es weitergehen. Und ich hatte dann mit meinem Bruder gemeinsam im April vergangenen Jahres diese neue Firma gegründet. Allerdings hatte ich auch nicht gleich ein Ja dazu, das muss ich schon so sagen.
Ey, jetzt will ich mal fragen, er muss ja nicht zuhören. Hat der Papa gesagt, hör mal, du musst jetzt was Neues anfangen oder wie war das?
Es war im alten Unternehmen so, dass wir alle dort integriert waren als Familie, jeder an seinem Platz. Ich hatte während meines Bauingenieurstudiums das Praktikum dort machen dürfen, hatte dann noch 2 Jahre als Bauleiter arbeiten dürfen. Mein Bruder hat die Maurerlehre dort absolviert, hat dann noch gearbeitet. Und jetzt war es so die Frage natürlich, wie kann es weitergehen? Aber letzten Endes musste ich es schon selbst entscheiden. Und zuerst waren schon ganz menschliche Ängste und auch Abwägungen da. Also 2 Beispiele vielleicht. Ist es verantwortungsvoll, in der jetzigen Marktsituation am Bau so eine Firma zu gründen? Oder dann werde ich persönlich mit der Rolle des Geschäftsführers überfordert oder kann ich der Rolle gerecht werden? Bin ja auch noch recht jung.
Wie macht er es denn?
Er macht es sehr gut. Ich bin sehr erstaunt. Ich bin gern sein Mitarbeiter jetzt.
Ja. Also ich meine, der normale Weg ist ja doch, Papa hinterlässt die Firma dem Sohn und zieht sich dann allmählich zurück, bleibt vielleicht so als Seniorchef noch erhalten. Ihr habt die Rollen getauscht. Der Sohn ist jetzt plötzlich der Chef und der Papa ist der Mitarbeiter. Funktioniert das?
Es funktioniert recht gut. Also es ist eine Zusammenarbeit und da bin ich auch dankbar, dass wir zusammenarbeiten und wir profitieren voneinander. Ich freue mich, dass ich von seiner Erfahrung profitieren kann und wir arbeiten gut zusammen. Es klappt gut. Es ist ein gutes Team.
Jetzt hat der Papa vorhin im Interview gesagt, er hat auch was von eigenen Fehlern gesagt. Machen Sie was anders jetzt, ganz anders, als es der Papa gemacht hat?
Ich denke, es ist fast in jedem Beruf so, dass zwangsläufig, wenn man was tut, wenn man was anpackt, dass auch Fehler gemacht werden. Das wird, glaube ich, nicht ausbleiben.
Und Sie haben das Recht auf Ihre eigenen Fehler. Haben Sie schon einen gemacht?
Ja, aber muss ich den verraten jetzt?
Nein, nicht unbedingt. Wer weiß, vielleicht ist ja jemand von der Konkurrenz da. Also Sie engagieren sich mehr oder weniger auf demselben Gebiet wie die alte Firma.
Das ist richtig. Wir haben das Ganze noch ein bisschen spezialisiert. Wir hatten ja vorher auch Schlüssel fertig gebaut und hatten auch verschiedene andere zusätzliche Gewerke mit dabei. Wir haben das jetzt auf die Fassadeninstandsetzung spezialisiert, Fassadenreinigung, Klinkersanierung, Bauwerkstrockenlegung, Architektur und Schmuckelemente, also schon recht spezialisiert. Und diese anderen Gewerke, Neubau oder Wärmedämmverbundsystem, Trockenbau, solche Dinge machen wir jetzt im Moment nicht mehr.
Nach solchen Erfahrungen, wie sie die Keilberg GmbH gemacht hat, geht man dann ein bisschen mutiger ans Werk, weil man sagt, naja, es kann ja nicht mehr schlimmer kommen, als es war, oder geht man ein bisschen vorsichtiger ans Werk?
Prinzipiell ist es schon so, dass man sich in der jetzigen Situation genau überlegen muss, welche Schritte man tut und was man macht. Ich kann es aber so sagen, dass eben nach den anfänglichen Gedanken, dass ich es jetzt gern mache und ich auch mit vollem Einsatz und Mut auch dahinter stehe. Und ich habe die Erkenntnis gewonnen, wenn Gott eine Sache segnen will, dann können die Rahmenbedingungen, Konjunktur oder Ähnliches noch so schlecht sein, dann kann es auch funktionieren. Allerdings habe ich die Erkenntnis erst nach dem Neustart gewonnen und nicht im Voraus.
Beten Sie schon mal, dass Sie Aufträge bekommen?
Ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind immer wieder neu darauf angewiesen, dass es weitergeht. Ich kann also eigentlich nie sagen, dass irgendwo ein Stand erreicht ist, wo wir uns zurücklehnen können. Es steht immer die Frage, kommen neue Aufträge? Ist die Nachfrage entsprechend? Zahlen die Kunden unsere Rechnungen? Und was auch eine entscheidende Frage ist, wie sind die Rahmenbedingungen, die der Staat setzt, Steuerpolitik etc.? Das sind alles ja einschneidende Dinge, wo man zurechtkommen muss.
Kann man, frage ich den Vater am Schluss nochmal, kann man das vielleicht so ein bisschen zusammenfassen mit einem Lied, das Theo Lehmann mal geschrieben hat? Auch mit Gott gerät man in Krisen, aber man hat in den Krisen einen Halt.
Ja, das kann ich auf jeden Fall auch so bestätigen.
Vielen Dank, das sind Christhard und Carsten Keilberg aus Glauchau. Und wenn Sie mal was an Ihren Fassaden zu machen haben, ich meine an den Fassaden Ihrer Häuser, dann wenden Sie sich an die Keilbergs. Ach, wunderbar. Das ist meine reizende Assistentin Jochen. Vielen Dank.
Ich gieße hier sogar
auf. Ach, er gießt mir sogar was ein. Ach, es ist das schön.
Soll ich dir das auch noch geben?
Ja, wunderbar. Soll ich jetzt auch was trinken, ne?
Ja,
es ist ein schönes Leben als Moderator. Mehr gibt's nicht, ne? Wir müssen ein bisschen sparen. Wir bleiben in der Gegend, wir bleiben in Sachsen, aber wir wechseln das Thema. Es geht diesmal um eine sehr, sehr persönliche Geschichte und der Mittelpunkt dieser sehr persönlichen Geschichte, den sehen wir jetzt mal erst in einem kleinen Zusammenschnitt von einem Video. Das war Johannes Gotter und die Mama kommt jetzt zu mir. Das ist Anne Gotter. Willkommen. Wir kennen uns schon eine ganze Weile. Der Mann von Anne, Wilfried, leitet die ERF-Geschäftsstelle Ost in der Metropole Schönborn-Dreiwerden, was ein kleines Dorf ist in der Nähe von Gemnitz, mit G vorne, Gemnitz. Und deswegen sprechen wir du miteinander. Ich könnte sie jetzt krampfhaft versuchen zu siezen. Ich mache das nicht. Anne, das war der Johannes und du bist auch gesehen worden in diesem Video. Johannes hat gerade eine Lungenentzündung gehabt. Geht es ihm wieder besser?
Ja, doch, es geht ihm wieder gut. Er ist wieder genauso frisch. Und ja, er hat sich ganz toll erholt und da bin ich ganz dankbar, weil das jetzt gerade eben erst war.
Johannes ist euer fünftes Kind und ein fünftes Kind ist in der Regel, gerade auch wenn man schon ein bisschen älter ist, nicht mehr geplant. Ihr wart auch nicht mehr ganz jung, das heißt die Gefahr, dass Johannes, der ein Down-Kind ist, früher sagte man mal Mongölchen, die Gefahr ist, dass das Kind nicht ganz gesund zur Welt kommt. Ihr wart engagiert in der Lebensrechtsbewegung und standet nun plötzlich selber vor dieser Frage, ob ihr dieses ungeplante Kind denn eigentlich haben wolltet. Gab es da Gewissenskonflikte?
Eigentlich nein, überhaupt nicht. Die Überraschung war natürlich wirklich groß. Also wir hatten die Familienplanung schon abgeschlossen und ja, dann war das doch noch etwas anders. Aber ein Konflikt zwischen Abtreibung oder also zwischen Leben und Tod gab es überhaupt nicht. Und ich könnte das niemals tun, weil ich das einfach psychisch nicht verkraften würde.
Nun gibt es ja Untersuchungsmethoden, bei denen man feststellen kann, ob das Kind gesund ist oder nicht. Habt ihr das machen lassen?
Ja, das wurde uns oder mir immer wieder ans Herz gelegt und immer wieder versucht, mich da in eine gewisse Richtung zu drängen. Mir wurde auch immer wieder gesagt, Sie können zu jeder Zeit einen Abbruch machen, der ist in Ihrem Alter und in Ihrer Situation auf alle Fälle gerechtfertigt. Ich habe bis auf diesen Triple-Test, der ja sehr eigentlich sehr bekannt ist, habe ich nichts weiter machen lassen. Und als ich den zweimal habe machen lassen und freitags gegen Abend dann die Ärztin anrief und sagt, Frau Gotter, Sie müssen unbedingt noch mal reinkommen, irgendetwas ist hier nicht in Ordnung. Und dann habe ich beim zweiten Mal gesagt, jetzt ist Schluss, ich kriege das Baby sowieso, egal was ist. Und damit war die Sache auch von ärztlicher Seite geklärt. Ich musste das natürlich unterschreiben und musste also ihr den Rücken frei halten, damit sie wirklich abgesichert ist, nicht dass hinterher dann irgendeine Klage kommt. Und war die Sache.
Ihr lebt in einem relativ kleinen Dorf. Wie haben denn die Leute im Dorf reagiert? Wie hat deine Familie reagiert, Eltern, Geschwistern, als dein Bauch allmählich dicker wurde?
Ja, das war schon mitunter lustig, aber manchmal auch traurig. In einem kleinen Dorf, wo jeder jeden kennt und jeder weiß, wie viele Kinder man hat. Und dann sagt, die Anne ist schon wieder schwanger. Dann war das nicht immer so ganz lustig, das ist schon klar. Aber die wussten, wir haben viele Kinder und ja, auf eins mehr oder weniger kommt es ja dann auch nicht drauf an.
Jetzt klatschen alle, die vier Kinder und mehr haben. Jetzt klatschen die anderen. Also, es gab damals Leute, die gesagt haben, das wäre ja nun nicht nötig gewesen. Und dann kam das Kind zur Welt und dann war es ein Down-Kind. Dann haben dieselben Leute wahrscheinlich auch gesagt, das wäre ja nun nicht nötig gewesen, oder?
Ja, das ist richtig. Das ist wahr. Und also es ging so weit, dass auch Leute meinem Mann angedroht haben, ihn zu vergiften, weil sie gesagt haben, das kann ja nun nicht so weitergehen. Aber
das vergiften, damit das das letzte Kind ist, oder warum?
Aber das hat sich zum Glück nicht, ist nicht eingetroffen. Die Diagnose dann, das Down-Kind und der Umgang damit war schon schwierig. Das muss ich schon sagen. Und die Leute sind mir wirklich im Dorf aus dem Weg gegangen. Nicht, weil sie mich nicht mögen oder irgendwie, aber sie konnten einfach damit nicht umgehen. Sie wussten nicht, ja, sollen sie mich bedauern oder sollen sie mir... Zu so einem Kind kann man nicht gratulieren. Das wurde mir ja so ganz deutlich gesagt. Und ja, was macht man denn dann? Und das tut schon weh. Zumal, wo man eben wirklich weiß, die kennt dich ja wirklich durch und durch. Und das spricht sich ja rum wie ein Lauffeuer. Also ich war noch selber noch gar nicht so weit, den Leuten zu erklären, was es bedeutet, weil ich selber noch nicht wusste, was es bedeutet. Und dann kriegt man so viele Stimmen und so viele Meinungen ja einfach irgendwo mit, dass es ja manchmal schon schwierig war.
Wie war das so in den ersten Wochen nach der Geburt für dich? Da kommt jetzt das fünfte Kind und es ist ein Down-Kind. Man weiß noch nicht richtig, was das bedeutet, hast du gesagt, aber man ahnt, das bedeutet, dass da mehr Belastung, mehr Arbeit, mehr Sorge kommt als bei einem gesunden Kind. Hast du Johannes trotzdem als ein Gottesgeschenk betrachten können oder bist du in dieser Phase selber in eine gewisse Krise geschlittert?
Ja, ich war in einer großen Krise, also, und die ist noch nicht vorbei. Aber ich habe, also darüber bin ich unheimlich dankbar. Gott hat mir vom ersten Moment für dieses Kind so viel Liebe gegeben, dass ich einfach wirklich auch selber davon überrascht war. Und ich habe nie irgendwie Probleme mit dem Kind gehabt. Mit der Krankheit schon oder mit dieser Chromosomenänderung schon. Aber mit dem Kind überhaupt nicht. Und ich muss sagen, also Gott hat da wirklich Dinge getan, die ich jetzt erst nach 7 Jahren anfange zu begreifen und wirklich seine Liebe darin entdecke.
Ich stelle mir das vor, es ist noch nicht so lange her, da habe ich euch besucht und der Johannes wirbelte durch die Wohnung und es ist nicht so ganz leicht, ihn zu lenken. Er spricht auch nicht. Und man muss eigentlich immer ein Auge auf ihn haben. Ihr kriegt so ein Kind in einer Phase, wo die anderen Kinder größer waren, allmählich dabei waren, sich abzunabeln, das Haus zu verlassen, in einer Phase, wo die Kraft eher nachlässt, wo man sich eher so ein bisschen auf ruhigere Zeiten einrichtet. Wo kommt denn die Kraft her, das alles zu schaffen?
Ja, gut. Also die Kraft kriegt man wirklich nur jeden Tag neu. Also es ist nicht so, dass man weiß, ja, morgen schaffst du das und übermorgen nicht. Es ist, die Situationen sind auch so sehr unterschiedlich. Es gibt Tage, wo er also wirklich das liebste Kind ist und ja, sagt Mama, ja, Papa. Und da geht alles und es gibt Tage, wo nichts geht. Also oder Situationen, mit denen er nicht umgehen kann. Wenn zum Beispiel die Zeit drängt, wenn es schnell gehen muss und wir sagen, Johannes, zieh dich bitte an, Johannes, komm, ja, Mama, aber er rührt sich nicht. Und man kann machen, was man will. Es geht nicht im Guten, in dem Bösen geht es überhaupt nicht. Also man kann ihn eigentlich nur in den Arm nehmen und lieb haben und dann geht's. Aber nicht immer ist man in der Lage und fühlt sich so, dass man jetzt denkt, ich hab dich jetzt lieb. Man würde ihn am liebsten schütteln und sagen, Junge, mach einfach. Aber er kann mit Stresssituationen einfach schwer umgehen. Und ja, ich kenne Tage, wo ich wirklich einfach nur ins Bad renne und ein Stoßgebet zum Himmel schicke und dann geht es weiter. Aber ich kenne das ohne Gott nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es sind einfach Momente, ja, dann hat man keine, weder Geduld noch Liebe noch irgendwie auch Lust, immer wieder diese anstrengenden Phasen durchzustehen. Und dann möchte man schon manchmal ausreisen. Aber dann gibt es Situationen, ja, dann ist man überglücklich. Man freut sich unheimlich über jedes Wort, was er neu sprechen kann, was er in seinem Wortschatz aufgenommen hat, auch wenn man es vielleicht nicht so exakt versteht. Aber das ist einfach toll, wo ich nie gedacht hätte, ja, ich kann mich mal über ein Wort freuen, was meine Kinder lernen. Die haben alle so viel geredet und reden heute.
Sei vorsichtig, sie sind da.
Ja. Nein, sie sind ganz tolle Kinder.
Das war jetzt nötig. Anne, wenn du eine Zwischenbilanz ziehst, würdest du sagen, durch Johannes ist dein eigenes Leben ärmer geworden, weil er dir den Radius verkleinert hat, in dem du selber tätig sein kannst, oder ist dein Leben reicher geworden?
Also vom Radius ist er bedeutend kleiner geworden. Also es geht nur das, was mitten Johannes geht. Wir planen seit, wie gesagt, dieses Jahr das erste Mal, dass wir gemeinsam in Urlaub fahren wollen, weil wir das die anderen Jahre einfach gesagt haben, es geht nicht. Aber mein Leben ist, also Gott hat mir Dinge gezeigt, Gott hat mir Möglichkeiten gegeben, die hätte ich einfach nie begriffen. Und ich merke wirklich, das ist eine Chance für mich. Ich muss natürlich aufhören, mich zu bedauern. erst dann geht es weiter. Wenn ich immer denke, oder wenn ich vergleiche mit anderen Kindern, wenn ich gerade jetzt die Schulentscheidung sehe, dann kann ich ihn nicht mit anderen Kindern vergleichen. Aber ich muss entscheiden für die nächsten 12 Jahre. Und dann brauche ich einfach Gottes Weisheit dazu, um nicht zu sagen, ich stecke ihn jetzt irgendwo hin, wo er sich 12 Jahre lang überhaupt nicht wohlfühlt oder überfordert ist oder je nachdem. Aber ich habe geistliche Erfahrungen gemacht, die ich wahrscheinlich so nie gemacht hätte. Und es sind Dinge, ja, wo ich einfach merke, es tut mir gut, die ja nur eigentlich durch den Johannes passiert sind. Oder ja, so.
Danke, dass du es uns erzählt hast und gib dem Johannes ein Küsschen von uns. Danke. Anne Gotter. Es gibt eine Rockband in Hamburg, die ist ein Begriff, diese Rockband heißt Böttcher, die zieht durch die Clubs in Hamburg. Und einer von denen wurde plötzlich erwischt, von Gott erwischt, und zwar durch einen amerikanischen Fernsehprediger. Und er sagt selber hinterher, das war so, als hätte mich ein himmlischer Baseballschläger getroffen. Er ist dann später in einer Badewanne in einem Hotel getauft worden, was es alles gibt. Hat dann angefangen, christliche Musik zu machen, und ein anderer aus seiner Band macht mit. Die Rede ist von Mark Rosenbrock und von Jens Böttcher. Und hier sind ganz ungewöhnlich, ganz neu, ganz frisch aus Hamburg Rosenbrock und Böttcher.
Vielen Dank.
Hallo. Hallo.
Rosenbrock und Böttcher. Also wenn einer vorher gesagt hat, die kenne ich nicht, das ist ja auch kein Wunder. Vor einem Jahr hat man die noch gar nicht richtig können. Irgendwas verloren hier. Ja, alles ist da. Rosenbrock und Böttcher aus Hamburg, und wir bleiben in Hamburg, und ich freue mich jetzt auf Jens und Jutta Warnholz. Kommt zu mir, ich bin so einsam an meinem Tisch. Hier sind auch 2 Gläser, von denen ich nicht weiß, wer schon dran getrunken hat, aber wir haben uns ja alle lieb. Jens und Jutta Warnholz. Ach, die sind frisch, ich nehme alles zurück. Jochen, wie habe ich nur an deiner Hygiene zweifeln können? Dankeschön. Er heißt Jens und ist Diplom-Soziologe unter anderem und Kaufmann. Sie ist Jutta und ist Diplom-Psychologin und Designerin. Die zwei haben zusammen eine gemeinsame Firma. Sind ja eigentlich schon 4 Mitarbeiter, weil sie so viele verschiedene Gaben und Berufe haben. Was tut diese Firma denn eigentlich?
Sie berät.
Das ist immer gut, ne?
Ja. Rat wird immer gebraucht, das ist das Gute. Insofern ist es ein krisenfestes Unternehmen.
Und die Firma berät wen, in welchen Fragen?
Einzelne Leute, Firmenteile zum Beispiel.
Aber nicht so sagen, wenn ich nicht weiß, was ich für ein Auto kaufen will, komme ich dann zu euch oder was mache ich?
Nein, wenn es Probleme gibt aller Art, machen wir eine Analyse zum Beispiel, gucken uns das an, woran es liegen könnte. Fragen viele Mitarbeiter, machen Untersuchungen, Fragebogen und so weiter, Verhaltensbeobachtungen, was man so machen kann, verdeckt oder auch nicht.
Was man so machen kann. Also ideale Komponenten finde ich so für eine gemeinsame Firma. Eigentlich auch ideale Komponenten für eine Ehe, also ein Soziologe und eine Psychologin, da kann ja nun wirklich eigentlich überhaupt nichts mehr schief gehen. Die wissen ja alles vom anderen. Ja, Sie kennen diesen blöden Witz, ne? Treffen sich 2 Psychologen, sagt der eine, dir geht's gut, wie geht's mir? Also, äußerlich betrachtet, er kannte den noch nicht, das ist schön.
Hauptsache, wir haben drüber gesprochen.
Das war der Soziologenschnack, ja. Also, ihr seid trotzdem, trotz dieser idealen Komponenten, in eine tiefe Beziehungskrise gerutscht. Wodurch eigentlich?
Weil sie immer Schuld hatte.
Weil er immer Schuld hat, klar.
Sie hatte Schuld.
Nein, er.
Ja, da fällt mir noch eine Geschichte ein, die von einem Familienrichter, der sich das so anhört und dann sagt er zu ihm, da haben Sie aber auch recht. Und dann sagt er zu ihr, da haben Sie aber auch recht. Da sagt ein Zeuge, jetzt haben Sie ja beiden recht gegeben. Sagt er, ja, da haben Sie aber auch recht. Aber wir wollen jetzt ernsthaft werden. Eine Ehekrise ist ja nun wirklich kein Spaß, obwohl ihr heute wahrscheinlich auch ein Stückchen drüber lachen könnt. Aber sie hatte Schuld, er hatte Schuld. Ihr seid heute ein Stückchen weiter. Heute könnt ihr ein bisschen nüchterner sagen, wer wirklich an was schuld. Was waren die Elemente?
Also die Elemente sind völlig überraschend gewesen. Wir sind erst in der Zeit der Trennung draufgekommen, dass die tief in der Kindheit liegen. Da wäre ich nie drauf gekommen. Das war ganz dicht abgeschottet, einbetoniert, tiefgefroren. Bin ich sonst nicht rangekommen. Eben erst durch die Krise bin ich rangekommen.
So Sachen kriegt man im Studium auch nicht raus?
Nein, nein. Also das ist eben, das ist ja auch das Merkwürdige, dass auch unsere Berufsgruppe vor solchen Krisen nicht geschützt ist, weil man immer in der Gefahr steht, für die eigenen Dinge blind zu sein. Und so, ich war stockblind auf beiden Augen und auf beiden Beinen. So.
Nur er oder sie auch?
Tja, leider muss ich sagen, ich auch.
Tut das weh, das zu merken irgendwann?
Ja, ja.
Wie hat sich diese Krise denn ja, wir wollen jetzt keine Einzelheiten hören, aber nicht mehr miteinander geredet oder?
Nicht mehr konstruktiv. Also wir hatten auf den verschiedenen Lebensgebieten, ob es Beruf war, ob es Glauben war, ob es die Frage Kinder war, ob es Immobilieneigentum war, auf allen diesen wichtigen Gebieten waren wir diametral anderer Meinung. Und die Gespräche waren destruktiv.
Aber im Glauben wart ihr euch im Prinzip einig. Ihr habt beide geglaubt, ihr habt nur unterschiedlich geglaubt, unterschiedliche Sachen geglaubt.
Ja.
Was war das denn?
Ach, es ist erstaunlich, dass man zusammen gläubig sein kann, aber doch sehr, sehr weit auseinander liegen kann, nicht?
Auch so erstaunlich ist das wieder nicht, wenn man mehrere Christen mal getroffen hat. Die liegen ja manchmal sehr weit auseinander. Diese Krise hat dazu geführt, dass ihr euch getrennt habt.
Ja.
Richtig einen radikalen Schnitt gemacht.
Ja, ich habe meine Frau verlassen, obwohl ich als evangelischer Christ ein absolut katholisches Eheverständnis habe. Es wäre mir nie in den Sinn gekommen. Ich habe das immer weit von mir gewiesen. Aber ich habe mich dann getrennt. Und zwar nach 12 Jahren Krise. Und wie lange waren wir verheiratet? Ich glaube so 20 Jahre ungefähr. Jedenfalls also eine sehr lange Zeit. Und es war für mich persönlich das letzte Mittel. Also ich musste diese Notbremse ziehen. Es war keine andere Frau im Spiel, nichts, gar nichts, sondern ich konnte einfach nicht mehr.
Waren Sie froh, als er endlich ging, oder war das dann doch ein Schnitt, der wehgetan hat?
Es hat mir sehr, sehr wehgetan, weil ich ihn liebte. Leider viel zu sehr, wie ich festgestellt habe. Ich habe mich dabei sehr aufgegeben.
Kann man das zu sehr lieben? Ist ein Buchtitel, ne?
Ja, das ist natürlich erklärungsbedürftig. Also ich habe mich aufgegeben, das ist das. Also ich habe gedacht, dass ich sehr lieben würde, aber ich habe mich selbst nicht geliebt. Und ich habe damals zwar irgendwie mit Gott gerechnet, ich habe sehr ihm zugesetzt, dass er unsere Ehe hält, erhält. Ich habe auch Bilder gehabt von ihm, die mir das versprochen haben, und trotzdem ist sie auseinandergegangen. Und das war für mich irgendwie nicht zu verstehen. Ich bin da sehr durcheinander gekommen.
Haben Sie Jutta da auch noch geliebt, als Sie weggegangen sind? Oder war das da dann doch eher nicht mehr so?
Also ich habe gedacht, ich liebe sie nicht mehr. Und ich habe auch den Kontakt, der ab und zu notwendig war, um sich über die Scheidungsformalitäten zu einigen und die Altersversorgung, ganz besonders kompliziert, also unglaublich. Dadurch mussten wir ja Kontakt haben. Ich war sehr unfreundlich zu ihr am Telefon, weil ich keinen Kontakt zu ihr haben wollte. Ich wollte es nicht. Aber wie sich später herausstellte, habe ich sie im Grunde meines Herzens wahrscheinlich die ganze Zeit geliebt. Und das hat mir Gott dann auch irgendwann offenbart.
Also wir können es ja verraten, sonst würdet ihr nicht hier sitzen oder stehen. Ihr seid wieder zusammen. Wodurch ist das denn passiert? Jutta hat aufgehört, Jens zu lieben, und dadurch seid ihr wieder zusammengekommen.
Ja, das war wohl nicht so. Nein, das habe ich nie aufgehört. Ich habe immer zu ihm gehalten innerlich und habe versucht, freundlich und fair zu ihm zu sein, soweit mir das gelungen ist. Ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Aber ich kann da nichts machen, wenn ein anderer nicht mehr will. Und ich war darauf angewiesen, dass er wieder will.
Was ist passiert, Jens Warnholz, dass Sie wieder gewollt haben?
Wir haben beide nach 2 Jahren der Trennung jeweils völlig unabhängig voneinander natürlich jemanden anders kennengelernt, mit dem wir ernste Absichten hatten. So ich also eine Freundin, eine Christin. Und ich hatte, nachdem ich etwa ein halbes Jahr mit ihr zusammen war, habe ich mit ihr Heiratspläne machen wollen und wir sind nach Rügen gefahren. Interessant, ist mir ist heute oder gestern aufgefallen, das Wort Rügen.
Ja.
Denn.
Liegt direkt neben Tadeln.
Genau. So nur wenige Kilometer entfernt. Und ich konnte natürlich nicht enthaltsam leben, das habe ich nicht hingekriegt. Und so haben wir dort 4 wunderschöne Tage verbracht, beziehungsweise wir wollten es. Und in der 2. Nacht hatte ich einen Traum, der war ganz kurz. Meine Interpretation ist der, Gott kam an mein Bett, zeigte mit dem ausgestreckten Arm auf meine Freundin, die ja neben mir lag, und sagte zu mir, was willst du mit dieser Frau? Ende des Traums. Und am nächsten Tag, das wäre jetzt so eine Geschichte, aber ich fasse sie zusammen in einem Satz, am nächsten Tag war die Beziehung zu Ende. Und dann hat Gott etwa 3 Tage zu mir gesprochen und mir deutlich gemacht, dass 9 von 12 Sargnägeln unserer Ehe, also von Jutta und mir, sich erledigt haben. Ich war völlig perplex, habe Gott dann gefragt, was soll ich denn mit dieser Information? Und dann habe ich noch mal eine Woche gebraucht und dann habe ich Jutta einen Brief geschrieben und ihr zugefaxt und habe ihr den wesentlichen Inhalt auf 3 Seiten geschrieben und habe sie gefragt, ob wir uns noch mal wieder treffen wollen. Also ich bin auf sie zugekommen. Ich habe sie verlassen und ich bin auf sie wieder zugekommen. Und dann hat Jutta mich einen Tag später angerufen. Diesen Anruf werde ich nie in meinem Leben vergessen. Es war die entzückende Stimme eines verliebten Teenagers. Es war entzückend. Und sie flötete ins Telefon, ja, sie wäre bereit, sich mit mir zu treffen. Und dann haben wir eben 10 Wochen lang uns ganz vorsichtig wieder angenähert und haben uns wirklich über alles unterhalten. Über alles, was geschehen ist, die, was weiß ich, 27 Jahre vorher. Über alles, was schwierig war, über alles, wo wir schuldig aneinander geworden sind. Wir haben uns um Vergebung gebeten und gegenseitig Vergebung zugesprochen. Ein ganz, ganz langer Prozess und ein wunderbarer Prozess.
Wie lebt ihr heute zusammen? Das ist natürlich alles, jede Frage ist ein abendfüllendes Thema. Ich weiß, aber ihr kriegt das vielleicht hin. In dem, was ihr mir geschrieben habt, stand ein Satz, der ist mir gleich ins Auge gesprungen. Den habe ich in meine persönliche Zitatensammlung aufgenommen. Dieser Satz heißt, Distanz schafft Nähe. Was heißt denn das für euch praktisch?
Ja, wir haben erkannt, dass wir uns auch um uns selbst kümmern müssen, dass wir uns selbst wichtig nehmen müssen, dass wir bei uns selbst bleiben müssen. Und dazu brauchen wir beide immer wieder Zeit für uns selber.
Also jeder für sich.
Ja, jeder für sich getrennt, um Klarheit zu schaffen in uns. Das kann ich leider nicht, wenn mein Mann dabei ist, dann falle ich in meine alte Falle sehr gern rein und bin ihm irgendwie dienlich und hilfreich und gebe mich auf. Nicht? Also das ist leider sehr deutlich und ich brauche halt den Abstand, um Klarheit zu schaffen in mir selber und er braucht das selber auch. Und ich genieße das inzwischen auch. Ich bin gern allein, ich brauche diese Räume, was ich früher kaum aushalten konnte. Ich habe sehr großes Nähebedürfnis gehabt und klebte sehr an meinem Mann. Und das hat ihn natürlich auch dazu gebracht, Abstand zu wollen, nicht? Und Abstand haben zu müssen. Das ist ein Prozess gewesen.
Also ihr habt nicht einfach da weitergemacht, wo ihr damals aufgehört Nein. habt, sondern das ist irgendwie ganz anders geworden. Nun ist jede Geschichte natürlich anders. Aber ich gehe mal davon aus, dass es Eheprobleme nicht nur bei Warnholzens in Hamburg gibt oder gab, sondern woanders habe ich auch schon mal gehört. Wenn Sie mal so einen, kann man das sagen, so einen Satz sagen würden, so als Überlebensstrategie für Ehepaare, was wäre das für ein Satz?
Sich selbst lieben lernen. Sich selbst. Wir haben das erfreulicherweise heute Morgen schon mal bei dem 2. Referenten gehört. der die 7 Schritte erwähnt hatte. Und der zweite Schritt war, sich selbst an erster Stelle auf der Rechnung haben. Das ist das Allerwichtigste für eine gute Beziehung und für die Liebesfähigkeit Gott gegenüber und auch dem Partner und überhaupt anderen Menschen gegenüber.
Das schreiben wir uns jetzt auf, innerlich, und nehmen es mit ins Hotelzimmer heute Abend und denken noch ein bisschen drüber nach. Vielen Dank für dieses offene Gespräch, Jutta und Jens Warnholz. Dankeschön. Ach, das hatte ich jetzt auch gehofft. Sie erinnern sich vielleicht dunkel, weil wir sind alle nicht so gut im Erinnern. Das liegt aber auch an dieser Zeit. Es passiert, so habe ich mir neulich sagen lassen, so viel, dass man sich das nicht merken kann. Vergleich, ein Mensch heute kriegt an einem Tag so viel Informationen wie ein Mensch im Mittelalter in seinem ganzen Leben. Das muss man mal alles unter die Füße kriegen. Erinnern Sie sich ans letzte Jahr, ans vorletzte Jahr? Erinnern Sie sich an die Taliban? Erinnern Sie sich an Shelter Now?
Jahre Lehrerin. Kati Jelinek, 29 Jahre Krankenschwester. Margret Stäbner, 43 Jahre, arbeitete wie die anderen für die Hilfsorganisation Shelter Now. Auch Georg Taubmann, 45 Jahre, Krankenpfleger, ist seit 7 Wochen in den Händen des radikal-islamischen Taliban-Regimes.
Die 4 Deutschen waren zusammen mit 20 anderen Mitarbeitern einer Hilfsorganisation festgenommen worden, weil sie für das Christentum geworben haben sollen. Im radikal-islamisch regierten Afghanistan ein schweres Verbrechen. Ein Vertreter der regierenden Taliban sagte, die Inhaftierten hätten Bücher und andere Unterlagen über das Christentum bei sich gehabt. Welche Strafe ihnen drohe, müsse nun ein Gericht entscheiden.
Nun müssen Georg Taubmann und die anderen Gefangenen selbst um ihr Überleben bangen. Die Taliban stellten sie vor Gericht, eine Verhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Diplomaten aus mehreren Ländern bemühten sich in Kabul um die Freilassung der Gefangenen. Doch seit dem Anschlag auf New York, seitdem die Kriegsgefahr zunimmt, ist das nicht mehr möglich. Das Auswärtige Amt forderte die Diplomaten auf, Afghanistan zu verlassen, die Lage hoffnungslos.
Nach mehr als 3 Monaten sind die von den Taliban in Afghanistan festgehaltenen Shelter Now-Mitarbeiter frei. Überraschend wurden die 8 westlichen Helfer, unter ihnen 4 Deutsche, in der vergangenen Nacht aus einem Gefängnis in Ghazni, südwestlich von Kabul, befreit.
3 Monate werden die Mitarbeiter der Hilfsorganisation in dieser Zelle in Kabul festgehalten. Als die Taliban aus der Hauptstadt fliehen, nehmen sie ihre Geiseln mit. Doch auch ihr neuer Unterschlupf wird erobert und die Wärter lassen ihre Gefangenen frei. Endlich frei. Georg Taubmann hat die Geiselhölle von Afghanistan überlebt. Aber so ganz können er und seine 4 Mitarbeiter ihr Glück noch nicht fassen. Die Rettungsaktion war dramatisch und Georg Taubner ist sich wohl bewusst, wie knapp sie dem Tod entkommen sind.
Viele haben Waffen, sind auch während des Tages mit vielen Waffen in Ghazni rumgelaufen. Und in dieser gespannten Situation dann noch mit Hubschraubern reinzukommen nachts. Und das war also nicht ungefährlich. Und es ist ein absolutes Wunder, dass nichts passiert ist.
Im Januar 2002 entschuldigen sich afghanische Führer bei den befreiten Geiseln und laden Shelter Now ein, die segensreiche humanitäre Hilfe im geschundenen Afghanistan so schnell wie möglich wieder aufzunehmen. Im Frühjahr 2002 kehren die Mitarbeiter von Shelter Now wieder nach Afghanistan zurück. Fast alle ausländischen, aber auch einheimischen Helfer, die im vergangenen Jahr wegen ihrer Mitarbeit im Gefängnis waren, sind wieder dabei. Auch heute versorgt Shelter Now viele tausend Familien in den Flüchtlingslagern mit warmen Mahlzeiten, Wolldecken, Trinkwasser und mit menschlicher Zuwendung im Zeichen christlicher Nächstenliebe. Die meisten dieser Flüchtlinge haben in dem jahrzehntedauernden, grausamen Krieg alles verloren. Ihre Dörfer wurden oft völlig zerstört und so baten sie Shelter um Hilfe beim Wiederaufbau. Daraus entstand das Projekt Hope Villages, Dörfer der Hoffnung. Georg Taubmann fährt nun regelmäßig zu diesen Baustellen der Hoffnung, um die Arbeiten zu koordinieren, um Mut zu machen und um zu garantieren, dass alle finanziellen Mittel auch sinnvoll eingesetzt werden. Mit großem Fleiß bauen die Afghanen unter fachkundiger Anleitung ihre Dörfer wieder auf und schaffen so für sich und ihre Familien ein neues Zuhause. Hope Villages ist aber noch viel mehr. Eigeninitiative, Kreativität, Freude an der gemeinsamen Arbeit und nicht zuletzt Hoffnung. Hoffnung auf eine bessere Zukunft für ein geschundenes Volk. Eben Dörfer der Hoffnung.
Sie war eine der vier deutschen Geiseln, ist inzwischen wieder in Afghanistan. Am Montag zurückgekommen hierher, hier ist Margret Stäbner.
Ein Glas ist in der Mitte, nimmst du das?
Ja, dieses hier. Margret, 3. August bis 15. November 2001. Wart ihr Gefangene dieses Schreckenregimes der Taliban? Was war eigentlich der Vorwurf? Was hat man euch fest vorgeworfen? Weshalb seid ihr damals verhaftet worden?
Also vorgeworfen hat man uns eben, dass wir missioniert hätten oder dass wir auch unsere Arbeiter zum Beispiel nur beschäftigen, indem sie sich bekehren. Also, oder dass wir Literatur verteilt hätten. Und die eigentlichen Anklagen, die später rauskamen, waren im Grunde genommen, es lag gar nicht viel vor. Also wir haben uns damals schon auch vorsichtig verhalten. Also die Anklagen in dem Sinne, wie sie die Taliban gemacht haben, stimmen so nicht ganz. Ja, also wir sind Christen, wir sind überzeugte Christen und unsere Arbeit machen wir unter dem Gesichtspunkt christlicher Nächstenliebe. Das ist uns sehr wichtig. Aber es ist zum Beispiel nicht so, dass unsere Arbeiter nur beschäftigt werden, wenn sie sich bekehren. Das ist zum Beispiel, ja, das ist für uns auch, unsere Projekte beinhalten auch die Schaffung von Arbeitsplätzen. Und wir haben da einige auch, wir haben etliche Fabriken, wo wir Leute auch beschäftigen.
Lass uns über diesen Gefängnisaufenthalt eine Weile mal nachdenken. Musst du da viel drüber erzählen?
Nicht mehr, nein.
Weil die Leute vergessen oder weshalb?
Ja, ich denke, das beruhigt sich auch mit der Zeit. Es ist sicherlich einerseits das Vergessen für einen selbst. Es ist ein einschneidendes Erlebnis und es ist auch gut, darüber zu erzählen, aber es ist auch gut, wieder in einen normalen Alltag zu kommen und dass man halt nicht mehr so viel erzählen muss. Wie gesagt, ich habe auch nachgedacht über diesen Titel Krisen überleben und ich habe gedacht, es geht nicht nur ums Überleben, sondern wie lebe ich damit weiter? Und für mich war das so nach unserer Freilassung auch wirklich wichtig, so schnell wie möglich in ein normales Leben wiederzukommen.
Aber wir sprechen jetzt trotzdem im Moment nochmal über diese Gefängniserfahrungen. So ein paar Bilder haben wir ja gesehen, das sah ja noch nicht so schrecklich gemütlich aus. Man hat auch überhaupt keine Chance, sich irgendwie juristisch zu wehren. Ihr wart eigentlich einem Willkürregime ausgeliefert und wusstet im Grunde ja nicht, was am nächsten Tag passiert, ob ihr den nächsten Tag überhaupt noch erlebt. Schilder mal, wie war denn so ein ganz normaler Tag dort in diesem Gefängnis?
Ja, also unter Taliban ist es so, man hat eigentlich keine festen Tagesstrukturen. Und wir haben gemerkt, dass wir das brauchen, auch für uns selber, um in einer guten seelischen Verfassung auch zu bleiben. Und wir haben uns sehr schnell auch nach einigen Tagen auch wirklich eingerichtet in diesen Umständen und haben uns selbst eine Tagesstruktur geschaffen. Wir sind überzeugte Christen und auch für uns hat das Gebet und die Bibellese einen großen Stellenwert. Und wir haben damit auch den Tag begonnen. Wir haben uns zusammengesetzt, wir haben gebetet, wir haben miteinander, wir haben uns ausgetauscht. Und auch das Wort Gottes hat auch zu uns geredet. Also das ist auch lebendig geworden.
Also die Bibel hat man euch gelassen und man hat euch auch einander gelassen. Das heißt, man hat euch nicht auseinandergerissen.
Nein, wir waren auch sehr froh, dass es so war. Ich denke, das war auch mit das Wichtigste, dass wir zusammen sein konnten. Und auch die Bibel, das war auch kein Problem. Also Religiosität, das wird sehr geschätzt, auch gerade unter Moslems. Und ich glaube, sie haben das sehr respektiert, als sie merkten, dass wir gläubige Frauen sind, die das ernst nehmen und auch beten. Und das war auch für die Taliban oder für unsere Wächter war das auch eine ganz neue Erfahrung, weil die Vorstellung von dem, was Christen sind, was sie aus dem Fernsehen oder was sie eigentlich nur gehört haben, ist oft nicht die beste, weil sie das mit unserer westlichen Kultur auch gleichsetzen. Von daher war das schon auch für sie, denke ich, auch ein Zeugnis gewesen. Und zu sehen, sie nehmen auch ihren Glauben ernst.
Was waren das für Menschen, diese Taliban, wenigstens die, mit denen ihr zu tun hattet? Wir neigen ja heute manchmal dazu, das so ein bisschen zu bestialisieren. Also alles, was so in dieser islamischen Welt geschieht, das sind also böse, gefährliche Menschen. Wie habt ihr sie so erlebt, wenn ihr mal auch so einzelne Bewacher und Wärter hattet?
Ja, das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Ich meine, man kann es nicht schwarz-weiß malen. Es gab einige, die waren uns wohlgesonnen, die haben uns auch sehr geholfen. Man hat auch für uns eingekauft, ja, sind auf den Basar gegangen und haben uns Dinge für uns besorgt, was wir selber nicht konnten. Ja, und aber es gab auch wieder andere, von denen Druck ausgegangen ist und von denen man wusste, dass sie eben auch Leute gefoltert haben. Also man kann das nicht über einen Kamm scheren. Doch so für mich im Nachhinein oder was auch in meiner Heilungsphase wichtig war, das war der Aspekt der Vergebung, auch sie loszulassen. Und ich kann das auch in einem Bewusstsein, dass ich denke, sie sind Gefangene ihres Systems und das, was sie tun, ist ihr Rechtsempfinden. Man kann mit unserem westlichen Denk und Modellen einfach da gar nicht rangehen. Also man muss schon eine Weile in dieser ganzen Kultur leben und sich damit auseinandersetzen, um so ein gewisses Gefühl auch zu bekommen, was hinter vielen Dingen steckt. Und es steckt eine große Ernsthaftigkeit und Suche auch nach Gott in diesen Menschen. Und das ist etwas, was man auch respektieren kann.
Du sprichst von Gebeten, du sprichst vom Lesen der Bibel, du sprichst von Austausch, mal Hand aufs Herz, es hat doch bestimmt auch Momente gegeben, wo ihr gesagt habt, wo ist denn Gott jetzt eigentlich?
Also das kann ich kann es nur für mich persönlich sagen, das kann ich so nicht sagen. Also es gab sehr tiefe Momente, es gab auch Momente großer Angst oder auch wo man gedacht hat, jetzt geht's wirklich zu Ende. Aber ich habe eigentlich nie gezweifelt, dass Gott da ist. Oder ich habe auch nicht an Gottes Güte gezweifelt. Und es ist auch im Grunde genommen, es ist das Einzige, was einen wirklich trägt, das ist, dass man sich an Gott festklammern kann und weiß, ja, da ist jemand oder da ist jemand in Kontrolle, weil ich habe keine Kontrolle mehr über mein Leben. Und das ist eine sehr wichtige Sache. Und ich denke, ich habe trotz dieser ganzen Schwere und dieser Gefangenschaft und auch diesen eigenen Kontrollverlust, habe ich doch ein ganz anderes Fundament in Gott auch gefunden oder eine Kraft, wo ich weiß, das trägt mich auch in die Ewigkeit. Und das ist mir etwas sehr Wertvolles geworden. Oder auch zu sehen, sicherlich, ich kann nicht erklären, warum hat Gott mich nicht gleich rausgeholt oder warum sind wir da überhaupt hingekommen oder wie konnte Gott das zulassen. Aber er hat uns die Kraft gegeben, da durchzugehen. Und ich würde sagen, er war auch mit uns da drin. Und er hat uns so viel Unterstützung gegeben weltweit, das haben wir natürlich nicht gewusst, aber das war auch die ganze Fürbitte, die weltweit gewesen ist, das war eine unwahrscheinliche Kraftquelle für uns.
Also trotz aller schweren Dinge, die ihr erlebt habt, habt ihr euch trotzdem getragen gefühlt und auch in dem Bewusstsein gewesen, mitten in diesem schrecklichen Gefängnis ist Gott da. Die Geschichte der Befreiung ist eine Geschichte für sich. Ich habe das jetzt nochmal nachgelesen in eurem wirklich sehr lesenswerten Buch. Da sind ja eine ganze Reihe von Wundern geschehen. Das hätte ja auch alles völlig, völlig schief gehen können. Ihr hättet sozusagen weiterhin als Geisel der Al-Qaida oder sowas in Kandahar enden können. Das war euch ja damals alles nicht so richtig bewusst. Kannst du mal so in kurzen Zeitraffer schildern, wie das ging?
Ja, also die eigentliche Befreiung hat angefangen, das war am 12. November, da ist die Nordallianz eingezogen und die Taliban sind aus der Stadt geflüchtet. Und wir wussten das übers Radio, wir hatten einige Informationen und wir wussten, die sind kurz davor. Und wir haben natürlich auch gehofft, wir werden jetzt befreit. Und dann spätabends hat man uns dann aus der Zelle geholt und das war für mich persönlich so der absolute Tiefpunkt. irgendwo, wie ich gedacht habe, also jetzt, ich weiß nicht mehr, wie es wird, ich weiß nicht, wie es ausgeht. Und dann hat man uns ein Auto verfrachtet und man hat uns nicht gesagt, wo es hingeht. Sie waren auch sehr grob mit uns und ja, und dann haben wir gemerkt, in welche Richtung wir rausfahren. Und dann kommen natürlich schon Gedanken, es geht Richtung Kandahar. Das war noch in der Hand von Taliban, Mullah Omar und Osama bin Laden waren da. Und da hat man so seine Vorstellung, was auf einen zukommt. Und ich glaube, das war für uns alle so der absolute Tiefpunkt. Und aber wir haben durch Gebet und Singen auch in diesem Auto, wir konnten so unsere Angst auch bewältigen und haben Gottes Gegenwart immer wieder erlebt, auch gerade in dieser Phase. Aber für mich war das wirklich so eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Also ich nenne das so, das ging rauf und runter. Das ging von, ja, von Gottes Begegnung und er hat einem Frieden gegeben und dann kam das Nächste, weil das Nächste war, dass wir dann in einen kleinen Ort kamen. Das war mitten in der Nacht. Es gab auch schon Nachtfröste. Oder es ging ja auch hoch in die Berge. Das war wirklich sehr kalt. Und dort haben wir einen Zwischenstopp gemacht und dann hat man uns auf einmal in einen Container gesperrt. Da waren wir nicht drauf gefasst. Und das ist ja so, man weiß ja einiges, hat viel gehört auch und wusste auch, dass man Leute oder Gefangene in Container gesperrt hat und hat die dann hochgejagt. Und das sind so Dinge, die gehen einem in dem Moment durch den Kopf.
Und dann seid ihr in die nächste Stadt gebracht worden und kaum wart ihr da, brach ein Aufstand los. Nicht zu früh und nicht zu spät sozusagen, ne?
Ja, man kann das eigentlich gar nicht so kurz erzählen. Am nächsten Morgen hat man uns nach Ghazni gebracht. Wir sind um 9 angekommen. Dann gab es einen spontanen Aufstand der Taliban und um 11 waren wir frei. Also das war für uns selber, es war so unglaublich. Ja, und wir haben ja auch so ein bisschen aus dem Fenster so ein bisschen mitverfolgen können. Es war wirklich hart. Also man hat Schüsse gehört, es gingen Bomben runter. Also wir haben da gesessen, gebetet, wir wussten nicht mehr, was mit uns wird. Und als das wurde dann draußen still und auch das Gefängnis, die ganzen Wärter waren auf einmal weg. Die haben uns dann auch eingesperrt zurückgelassen. Und dann wurde die Tür unten aufgesprengt, das war so eine Stahltür. Und da haben wir gedacht, so jetzt kommt so ein wilder Mob, jetzt lynchen die euch und jetzt ist es ganz vorbei. Bis dann so ein junger Mann reinkam und geschrien hat, Assad, das heißt Freiheit. Das war für uns ein unfassbarer Augenblick. Und dann konnten wir natürlich nicht raus, weil es waren ja nicht die Nordallianz, das Gebiet war nicht gesichert. Und es gab 2 Tage lang Verhandlungen mit der US-Behörde, mit der Botschaften, mit dem Roten Kreuz, wie man uns jetzt da rauskriegt. Und das hat ungefähr 2 Tage gedauert. Georg hat nonstop Verhandlungen führen müssen. Und das war am Schluss auch so, dass man wollte uns auch nicht gehen lassen. Es hieß, ja, oder ist auch ganz vage, ob wir nicht schon wieder entführt worden sind oder ob die uns jetzt behalten wollten. Also es war bis zum letzten Moment unklar. Und das Allerschlimmste für uns, das war dann schon ja, Mittwochnacht, dann hat man gesagt, okay, ihr könnt jetzt gehen. Und die Amerikaner sind reingeflogen gekommen und wir sind auf einen Platz gegangen. Das war so ein verlassener Flugplatz, der war auch ziemlich zerstört und wir hatten jetzt die Markierung nicht machen können. Wir haben nur eine kleine Kerosinlampe gehabt und die haben uns nicht gefunden. Also das hat dann 2 Stunden gedauert. Die sind über die Stadt geflogen und wir saßen da, haben gebetet und gebangt und gedacht, Gott, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt sind wir hier so weit. Und also es war bis zum letzten Augenblick dramatisch. Also das kann man wirklich sagen.
Wer sowas erlebt hat, das macht ja ganz viel mit einem. Und Psychologen sagen, man trägt manchmal Traumata davon, die man ein ganzes Leben lang nicht mehr los wird. Ich würde mal sagen, dass bestimmt 90%, wenn nicht mehr, alle Leute sagen würden, überall fahre ich noch hin, wenn überhaupt, aber dahin nicht. Du hast dich entschlossen, zurückzugehen nach Afghanistan, bist dort wieder tätig. Wie geht's dir da heute?
Ja, es geht mir eigentlich gut. Also viele Leute haben gesagt, ja, wie kannst du und wie ist das möglich? Aber ich fand es für mich sehr wichtig und ich habe auch für mich selber gemerkt, es ist kein abgeschlossenes Kapitel. Ich habe das noch in meinem Herzen, wollen wir es mal so sagen, und es hat mich noch nicht losgelassen. Und ich habe gemerkt, es ist noch eine unvollendete Aufgabe und ich muss zurückgehen und wieder anknüpfen. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass es mir von meiner seelischen Bewältigung her schadet, sondern im Gegenteil. Wir sind auch zurückgegangen in die Gefängnisse und sind da reingegangen und ich habe mich damit auseinandergesetzt. Und ja, es ist einfach auch, dass man in eine Realität kommt, dass man einen Realitätsbezug bekommt zu dem Ganzen. Das war für mich persönlich sehr wichtig, auch an diese Geschichte wieder anzuknüpfen. Und wenn ich gehe, dann vielleicht mit einem vollendeten Auftrag. Also das ist mein Wunsch. Und wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, ich habe auch keinen Hass jetzt im Herzen oder das. Ja, man gibt so viel auf, um so eine Aufgabe zu machen oder in so ein Land zu gehen. Und es ist auch das tägliche Leben dort, es ist wirklich kein Wohlfühlarbeit oder so, wo man permanent gesegnet ist. Es ist eine harte Arbeit, die wir dort täglich tun, die sehr viel innere Kraft auch kostet. Aber ich denke, das ist gerade diese Investition, die man bringt, die einem die Dinge auch wertvoll machen. Und für uns ist es auch so, wir haben ja auch mit den Afghanen ein Stück weit gelitten. Also ich meine, im Vergleich zu ihnen haben wir eigentlich wenig durchgemacht. Aber wenn man so die Menschen dort sieht, dass sie seit 20 Jahren durchmachen, die Armut, der Krieg, die Not, das Elend und auch ganz besonders das Elend der Frauen dort und diese existenzielle Armut und viele Menschen wirklich schwer traumatisiert, die haben so schwere Lebensgeschichten hinter sich, wo Familienmitglieder ermordet worden sind. Und also das kann man nur kurz anreißen. Also es sind so schreckliche Dinge. Und ich denke, das gibt uns ein Stück Identifikation. Oder für mich ist es auch einfach eine Art Barmherzigkeit ohne sentimentale Gefühle und so. Und das hat eine andere Qualität.
Eine tapfere Frau, die Licht der Welt und Salz der Erde ist in Afghanistan. Gott mit dir, wenn du wieder zurückgehst. Und viele Grüße an die anderen Mitarbeiter. Danke. Margret Stedner. Also, wenn Sie mehr wissen wollen von dieser bewegenden Geschichte, es gibt ein Buch. Große Krisen, kleine Krisen, wir haben über manches gesprochen, manches kennen Sie auch aus Ihrem eigenen Leben und mancher könnte auch jetzt heute Abend hier vorne stehen und hier vorne sitzen und seine eigene Geschichte erzählen. Ich freue mich jetzt sehr auf Carlos Martinez. Er ist Pantomime aus Barcelona in Spanien und ich glaube sagen zu können, er ist einer der Besten der Welt. Er hat in diesem Jahr, nee, im letzten Jahr, den Preis der Stiftung Bibel und Kultur bekommen. Und er erzählt auf seine Weise, und die ist unvergleichlich, von kleinen Lebenskrisen, von kleinen Problemen. Es geht in der ersten Szene um eine Bushaltestelle. Und wenn der Jochen den Tisch weggeräumt hat, dann kann es gleich losgehen. Und ich will herzlich noch bitten, dass die Fotografen bitte jetzt auf ihren Plätzen verharren und nicht blitzen, weil das passt bei der Pantomime nicht so richtig. Das bringt die Lichtstimmung durcheinander und Carlos Martinez auch. Freuen Sie sich mit mir auf Carlos Martinez, der steht jetzt an der Bushaltestelle. Sie und dann kommen nochmal die Paul Singers. Also, morgen Abend geht es hier um das Thema Zukunft gewinnen und da wird meine Gesprächspartnerin unter anderem Jeanette Meyer sein. Die ist in der Schweiz sehr populär und sie hat es verdient, auch in Deutschland populär zu werden. Die hat in einer Gruppe gesungen, die hieß E-Tronic und hat ein Erotikmagazin im Schweizer Fernsehen moderiert und wurde dann Christ und moderiert nun christliche Fernsehsendungen. Also sie ist mein Gast morgen Abend hier auf der Bühne unter anderem. Wer sie vorher schon mal erleben will, ERF Fernsehen nimmt eine Sendung mit ihr auf, drüben in Heikos Nachtcafé, zusammen mit Professor Paul Kirchhoff. Da geht es um das Thema Werte, natürlich, worum sonst. An dieser Fernsehproduktion können Sie teilnehmen. Es gibt 100 Karten, die muss man sich vorher besorgen. Gibt es am ERF-Stand, das ist direkt am Eingang. Hof mit Himmel heißt die Fernsehsendung des ERF. Es ist gerade ganz frisch ein Buch erschienen. Ich habe gelernt, dass man hier Werbung machen darf. Hof mit Himmel, ich habe nur nicht genug Hände, das ist mein Problem. Dieses wunderschöne Buch, das Menschen porträtiert, die in dieser Fernsehsendung vorgekommen sind und die eindrucksvolle Geschichten zu erzählen haben, was Gott in ihrem Leben an ganz konkreten Plätzen getan hat. Dann Jemand ist ganz traurig, weil er seinen schwarzen Aktenkoffer mit Zahlenschloss verloren hat. Heute in Block 1, wer ihn findet, soll ihn bitte im Kongressbüro abgeben. Dann noch eine Information zur Ausstellung. Hinter der Niedersachsenhalle befindet sich die Glashalle. Darin gibt es ebenfalls interessante Ausstellungsstände von Verlagen, Beratern und Designern. Wir haben den Eindruck, dass einige das noch nicht entdeckt haben. Gehen Sie doch einmal hin. Es gibt dort auch eine zweite Essensausgabe. Das ist doch ein Grund, da einfach mal hinzugehen. Hinter der Niedersachsenhalle in der Glashalle. Und dann habe ich was ganz, ganz Druckfrisches hier. Das ist noch druckfrischer. Die Blätter fallen, noch druckfrischer als das Hof mit Himmelbuch. Das ist die neueste IDEA-Ausgabe, ist gerade frisch eingekommen und berichtet über den ersten Tag des Führungskräftekongresses. Ich denke, da braucht die IDEA-Mannschaft mal einen Applaus dafür. Und wenn Sie es noch nicht haben, Sie kriegen es gleich. Ich wünsche Ihnen eine ganz gute Nacht, dass Sie wirklich gut schlafen können, dass Sie verarbeiten können, was Sie heute alles erlebt, gesehen, gedacht, gehört haben und dass Sie morgen wieder ganz frisch sind. Gott mit Ihnen. Ich freue mich jetzt auf die Paul Singers.